Hallo, wir sind heute in Recklinghausen und drehen eine Runde ums Festspielhaus. Es geht um Kultur und Bildung. Mit dabei ist die Referentin für evangelische Erwachsenenbildung, Julia Borries. Los geht's!
Fortschritte. Evangelisch an Emscher und Lippe. Der Podcast mit Jörg Alz.
Hallo Julia.
Hallo Jörg.
Gleich mal zu Beginn eine ganz charmante Frage. Wie hoch ist denn dein IQ?
Oh, das weiß ich gar nicht. Den habe ich noch nie gemessen.
Ja, ich kenne meine auch nicht. Mhm. Ich frage einfach nur, weil ich gestern noch gelesen habe, dass die Europäer immer dümmer werden.
Okay.
Weil die Leute sich mehr spezialisieren. Mhm. Ich sag mal Fachidioten. Mhm. Mhm. Und deswegen sinkt der IQ.
Also hat nichts mit dem bösen Internet zu tun, weil wir jetzt alle mit unserem Smartphone nur noch daddeln.
Nein.
Nein? Okay. Genau.
Das hat auch nichts mit den bösen Migranten zu tun, wie das immer fälschlicherweise behauptet wird.
Ja.
Julia, stell dich doch mal kurz vor.
Ja, Julia Borries ist mein Name. Ich arbeite seit 4 Jahren mittlerweile für den Kirchenkreis Recklinghausen und leite dort das Referat für Erwachsenenbildung. Mhm.
Darum auch die Frage.
Genau. Ich bin 36 Jahre alt, bin in Münster geboren, habe dann nach dem Abitur diverse Stationen in Deutschland gehabt und bin dann vor 4 Jahren wieder nach Münster gezogen und ja, bin jetzt quasi wieder in meiner Heimat angekommen.
Okay. Was ist deine Aufgabe als Referatsleiterin für die evangelische Erwachsenenbildung im Kirchenkreis Recklinghausen?
Ja, meine Aufgabe ist es, Bildungsveranstaltungen für den Kirchenkreis zu organisieren, im Gespräch mit den Menschen, also was sind für Bedarfe da, was gibt es so für Themen, die Menschen bewegen, was gibt es für Themen, die gerade aktuell in der Gesellschaft diskutiert werden. Mhm. Und und das alles nochmal so im Lichte des evangelischen Bildungsauftrages, also miteinander diskutieren, jeden Menschen auf Augenhöhe zu sehen und respektvoll miteinander umzugehen.
Wie bist du zu dem Job gekommen?
Tja, das ist eine lange Geschichte. Also ich muss ehrlich sagen, dass der Job nicht der tatsächlich nicht so richtig der Ausschlag war, warum ich jetzt wieder nach Münster gezogen bin. Ich habe, bevor ich wieder nach Münster gezogen bin, in Berlin gelebt und gearbeitet und habe gemerkt, dass mir diese Stadt zu groß ist und wollte wieder zurück nach NRW in mein altes Bundesland.
Ja.
Und habe nach Stellen geschaut und dann kam mir diese Stelle in Recklinghausen über den Weg. Ja, und
dann hast du zugeschlagen.
Beworben und hatte ein spannendes Bewerbungsverfahren. Das kannte ich bisher noch nicht. Bei Kirche gibt es ja spezielle Gremien, die einen so unter die Lupe nehmen.
Ja.
Und dann habe ich die erste Mal Bekanntschaft gemacht mit dem Kreissynodalvorstand.
Okay.
Und habe mich dort 2-mal vorgestellt und wurde dann irgendwann, bekam ich das Go.
Schön.
Für diese Stelle.
Was haben wir unter Erwachsenenbildung zu verstehen?
Ja, also Erwachsenenbildung, man hört da natürlich schon so ein bisschen raus, es ist Bildung für Erwachsene, sprich, wenn man jetzt im Sinne des Weiterbildungsgesetzes redet, das ist das Landesgesetz, auf dessen Basis ich die Arbeit mache. Ich bekomme nämlich für meine Arbeit auch eine nicht unerhebliche Förderung von der Landesregierung. Mhm. Und Erwachsene sind ab 26.
Warum brauchen wir Erwachsenenbildung?
Also ich bin der Meinung, dass wir uns jeden Tag irgendwie bilden sollten, ja, wir Menschen. Wir sollten jeden Tag uns mit Themen auseinandersetzen, alten Themen, neuen Themen, über Dinge nachdenken. Und das ist für mich das A und O, um irgendwie, im Leben zu sein, ja, und aktuell zu bleiben und irgendwie mitzubekommen, was geht, sich eine Meinung bilden zu können, diskutieren zu können. Und wenn man das jetzt Ganze noch weiterspinnt, finde ich, ist Bildung einfach total wichtig für eine Gesellschaft und auch für einen Zusammenhalt in einer Gesellschaft.
Ja, und warum macht ausgerechnet die Kirche Erwachsenenbildung?
Naja,
geht es überwiegend um theologische Themen?
Also in meinem Fall gar nicht. Ich habe ja auch gar keinen theologischen Background. Ich bin Politikwissenschaftlerin vom Studium her und habe mich schon immer eher für die politischen Themen interessiert. Und das passt natürlich auch ganz gut so zu Kirche, weil ich finde auch, dass Kirche politisch sein darf und muss. Und Kirche hat eben mit dem, oder ich sag mal so, wenn man jetzt vom protestantischen Menschenbild ausgeht, ja auch ein Auftrag. Ja? Also
ja.
Wenn wir sagen, alle Menschen sind gleich und jeder Mensch ist dasselbe wert, müssen wir auch dafür sorgen durch die Bildungsarbeit, dass das so bleibt. Ja? Und Bildung spielt da einfach eine ganz große Rolle, dass wir auf Augenhöhe miteinander sprechen können.
Ja, kann ich verstehen. Kannst du mal zusammenfassen, wie viele Angebote ihr im Augenblick macht?
Ja, also wir haben jetzt, ich habe gerade erst mal einen Jahresbericht geschrieben für die Synode, da habe ich die Zahlen deswegen noch relativ präsent. Also man kann natürlich feststellen, dass wir im Vergleich zum letzten Jahr einen total krassen Absturz hatten. Ja?
Ja.
Also unsere ganzen Präsenzveranstaltungen, die wir sonst so haben, viel passiert ja auch in den Gemeinden, das sind ganz wichtige Kooperationspartnerinnen für uns, die sind einfach alle abgesagt worden, konnten nicht stattfinden. Und wir haben jetzt viele Veranstaltungen quasi auf digital umgeswitcht.
Ja.
Und ich würde mal sagen, im Vergleich zum letzten Jahr haben wir ungefähr die Hälfte nur noch, ne? Also an Veranstaltungen. Wir erreichen trotzdem irgendwie, im letzten Jahr haben wir noch über 800, 900 Menschen erreichen können mit den Veranstaltungen.
Ja. Sind das dann immer die gleichen?
Nee, das sind ganz unterschiedliche Menschen. Es sind da auch unterschiedliche Zielgruppen. Nicht jedes Format, was wir hier so organisieren, passt ja auch für jeden, ne? Also es gibt dann unsere große Kinogemeinschaft, die ganz toll die Kino- oder Filmangebote des Kirchenkreises gerne annimmt. Mhm. Und dann gibt es halt eben einzelne Veranstaltungen in den Gemeinden. Da sind dann speziell eher so Gemeindegruppen angesprochen. Also das sind schon immer unterschiedliche Menschen.
Ja. Welche Bildung muss man mitbringen, um teilnehmen zu können?
Wenn ich jetzt ein bisschen schwammig daherrede, würde ich sagen, es ist völlig egal, du darfst kommen, wie du bist, wer du bist, es ist völlig egal, was für einen schulischen Background du hast. Und das ist de facto auch so. Man muss aber schon dazu sagen, evangelische Erwachsenenbildung erreicht schon ein bestimmtes Klientel.
Wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Teil anschaue wie Kirche und Kino, das spricht ja doch eher so ein höheres Bildungsniveau
genau.
an, oder?
Genau, das ist es. Ja. Also das ist auch ein Problem, was wir haben. Also auf der einen Seite sind wir offen für jeden Menschen, jeder Konfession. Jeder darf zu uns kommen und auf der anderen Seite erreichen wir doch am Ende eine sehr kleine Gruppe, muss man ganz ehrlich sagen. Wir sind da auch sehr kritisch so auf evangelischer Erwachsenenbildungsseite. Wir haben ja das evangelische Erwachsenenbildungswerk in Dortmund im Hintergrund und wir analysieren das auch ganz oft. Wie kommt es, dass wir am Ende doch eher ein begrenztes Publikum haben?
Ja.
Warum haben wir nicht noch viel mehr junge Leute in unseren Reihen sitzen? Warum haben wir nicht mehr Menschen mit Migrationshintergrund oder mit anderen Bildungsabschlüssen bei uns sitzen?
Habt ihr schon Antworten gefunden?
Ja, jein. Also am Ende, da bist du ja auch der Fachmann, hat es viel mit dem Marketing zu tun. Was hat man für ein Image?
Ja.
Wie frisch, wie dynamisch, wie verstaubt?
Auf welchen Kanälen ihr bewerbt?
Ganz genau, die Kanäle. Aber Kirche hat einfach auch kein sexy Image, muss man jetzt mal ganz deutlich sagen.
Okay.
Das ist das eine, also es ist eine Marketingfrage. Und das andere ist aber auch, dass Bildung zurzeit nicht mehr so ganz einfach ist, an die Menschen zu bringen. Also die Volkshochschulen beispielsweise haben mit denselben Problemen zu kämpfen wie wir.
Ja. Arbeitet ihr mit der Volkshochschule zusammen?
Ja, wir haben hier eine gute Kooperation mit der Volkshochschule in Recklinghausen. Sind da auch viel im Austausch drüber. Und man muss schon sagen, also ich habe das gerade so spaßhaft gesagt mit dem Internet. Es hat sich einfach doch viel verändert in der Bildungslandschaft, seitdem Mann, Frau sich alles über Google und YouTube angucken kann. Selbst Sprachen können wir mittlerweile übers Internet lernen. Man muss nicht mehr zur Volkshochschule gehen. Das hat einfach noch mal unheimlich viel verändert in der Bildungslandschaft.
Müsste sich Kirche nicht mehr um die niederen Bildungsschichten kümmern? Welche Bedarfe siehst du?
Naja, also zum einen tut sie das ja. Ne? Es ist halt die Frage, über welchen Kanal das dann laufen muss. Ne? Wenn ich daran denke, wie viel doch eben Kirche für alle möglichen Gruppen tut. Ne? Ich denke jetzt mal an den karitativen Bereich oder an den Fürsorgebereich und so weiter. Da passiert ja unheimlich viel. Und im Bildungsbereich, man könnte es ja auch noch mal anders aufziehen. Man könnte ja auch sagen, es ist gut, dass wir eine Mittelschicht stärken, die fit ist, die demokratisch denkt, die diskutiert, die sich die Themen anguckt und die eierlegende Wollmilchsau kann die evangelische Erwachsenenbildung irgendwie dann doch nicht sein.
Ja.
Das ist auch ein Fazit, was wir mal gezogen haben. So bleiben wir vielleicht einfach da stark, wo wir stark sind.
Mhm.
Und arbeiten wir dann vielleicht eher mit anderen Akteuren zusammen, die schon in diesen mit diesen Zielgruppen zusammenarbeiten.
Ja.
Ne? Die wir vielleicht ein bisschen außer Acht lassen mit unserer Arbeit.
Ja, ach guck mal.
Du zeigst
mir gerade unseren Schrittzähler. Wir sind schon bei 1000. Ja, fast 1000. Ne?
Ja. Fast.
Wir haben überhaupt noch gar nicht gesagt, wo wir gerade sind.
Ja, genau.
Müssen wir vielleicht auch noch mal erklären, ne?
Ja, das ist toll hier, ne? Also wir sind umgeben von riesigen Bäumen. Die Sonne scheint, die Vögel zwitschern. Wir sind hier im Park vom Ruhrfestspielhaus.
Ja. Genau.
Und das ist ganz wunderbar, weil das ist gar nicht so weit weg von meinem Arbeitsplatz, von der Limper Straße.
Vom evangelischen Kirchenkreis.
Ich verbringe hier auch öfter meine Mittagspause. Und es ist echt total toll. Man ist zwar irgendwie noch gefühlt mitten in der Stadt, aber das ist so ein richtig schönes Kleinod hier.
Ja, wir hatten gerade schon mal so ein bisschen über deinen IQ gesprochen. Mhm. Welche Bildung muss denn eine Referatsleiterin mitbringen, um diesen Job machen zu können?
Ich finde, das, was am allerwichtigsten ist für diesen Job, ist zum einen das Organisationstalent zu haben, dass man irgendwie in der Lage ist, irgendwie ein Projekt von A bis Z irgendwie durchzuführen, die verschiedenen Schritte im Blick zu haben, ein gutes Zeitmanagement zu haben.
1000 Schritte.
Und das hast du in den vielen Bereichen, die du durchlaufen hast, in deinem Lebenslauf gelernt?
Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte schon immer so eine Affinität zu Projektarbeit. Sprich, man hat irgendwie eine Idee, man hat ein bestimmtes Ziel, arbeitet darauf hin und dann gibt es irgendwie eine Veranstaltung oder ein Event und dann geht es sozusagen ins nächste Projekt.
Ja.
Und also das war irgendwie auch im Rahmen meines Studiums irgendwie immer Thema, auch in den Bereichen, wo ich so ehrenamtlich unterwegs war. Und das zieht sich da eigentlich wie so ein roter Faden durch.
Ja, du bist schon gut rumgekommen, muss man sagen. Also wenn ich das so in deiner Vita gelesen habe, Berlin, Nizza, Frankfurt an der Oder.
Ja.
Wie ist das zustande gekommen? Warum?
Nach dem Abitur habe ich eigentlich so mein erstes Fernweh gehabt. Ich habe ein Jahr in Paris gearbeitet als Au-pair in einer französischen Gastfamilie. Und da hat mich auch im Prinzip das Studium gepackt. Ja, da habe ich das erste Mal angefangen, den Spiegel zu lesen.
Okay.
Und habe mich zum ersten Mal irgendwie mit der deutsch-französischen Freundschaft oder deutsch-französischen Geschichte näher auseinandergesetzt. Und da wusste ich zum ersten Mal, so, ich möchte irgendwas mit Politik studieren. Ja, und wenn man Politikwissenschaften studiert und gerade so in politischen Zusammenhängen irgendwie unterwegs ist, dann liegt das nahe, dass man irgendwie noch im europäischen Ausland unterwegs ist. Mhm. Ich war dann auch zweimal in Brüssel für Praktika, also quasi in der Europäischen Union unterwegs, oder im Herzen der Europäischen Union. Und
Europa ist eh dein Ding, oder?
Ja, jein. Also fürs Arbeiten ist es mein Ding und fürs Leben. Aber wenn es jetzt um Reisen geht, bin ich natürlich auch gerne mal außerhalb von Europa unterwegs.
Na, ich hatte es eher politisch gedacht. Ne? Mhm. Also wenn dich jemand nach deiner Herkunft fragen würde, würdest du sagen, ich bin Europäerin?
Also ich glaube, in meinen vorherigen Stationen war das mehr Thema. Da war ich aber auch europäischer unterwegs, du hast es gerade angesprochen. Da war ich in Bezügen unterwegs, wo ich tatsächlich viel gereist bin, wo ich auch einfach viel mehr Dienstreisen hatte. Und ich merke, dass ich dadurch, dass ich jetzt sehr stark lokal arbeite, also in Recklinghausen. Ich habe zum ersten Mal auch einen Job, wo ich eigentlich in einem Ort bin. Also in den Jobs vorher war es auch immer so, dass ich einfach innerhalb von Deutschland viel unterwegs war, aber auch innerhalb von Europa. Und irgendwie hat das nochmal was verändert. So. Ich würde natürlich auch immer noch sagen, dass ich Europäerin bin. Aber vielleicht würde ich sogar jetzt eher sagen, ich bin aus Nordrhein-Westfalen. Also vielleicht doch nochmal einen stärkeren lokalen Bezugspunkt zu haben mittlerweile.
Okay. Wie würdest du die Zusammenarbeit mit den Referatskolleginnen und Kollegen beschreiben?
Gut. Gut bis sehr gut. Muss aber auch dazu sagen, dass da viel passiert ist in den letzten Monaten. Als ich hier im Kirchenkreis angefangen habe, habe ich mich total auf Teamarbeit gefreut mit den Kolleginnen und Kollegen.
Bist du eine Teamplayerin?
Ja. Ja. Also ich bin schon jemand, der auch gerne sein eigenes Ding macht. Das muss ich in dem Job auch, sonst wäre ich ziemlich aufgeschmissen, weil die Strukturen im Kirchenkreis oder generell auch auf dieser Ebene nicht so sind, dass ich einmal die Woche ein nettes Gespräch mit meiner Vorgesetzten habe, die mir sagt, was ich zu tun habe, sondern ich bin eigentlich erstmal auf mich alleine gestellt, darf das alleine entscheiden und auch durchführen. Und ich hatte aber gehofft, dass man doch mehr miteinander arbeitet und habe dann festgestellt, dass die Struktur doch eher so ist, jeder kocht so sein eigenes Süppchen. Das habe ich sehr bemängelt und auch kritisiert und auch bedauert. Muss aber sagen, dass seit einigen Monaten, wir haben uns auch verändert so in der Mitarbeiterstruktur, dass da eine tolle Dynamik entstanden ist und jetzt ganz viel so miteinander gedacht wird, miteinander gearbeitet wird. Und ich finde das großartig. Sehr schön. Muss ich mal ganz deutlich sagen.
Ja, wir arbeiten ja auch gut zusammen,
finde ja, ich. Ja, zum Beispiel wir beide, genau. Ja. Ja.
Gibt es konkrete Schnittmengen mit anderen Referaten? An welchen Stellen arbeitet ihr zusammen?
Ja, also gibt es eigentlich total viele. Ne? Wenn wir jetzt nochmal über diesen Bildungsbegriff sprechen, dann muss man ja sagen oder kann man ja sehen, dass viele der anderen Kolleginnen und Kollegen auch in dem Bereich tätig sind. Ne? Mhm. Also ich denke da an die Kita-Fachberatung, Ausbildung von Erzieherinnen. Ich denke da an Ilona Klaus, die auch mit Menschen arbeitet und Fortbildungen konzipiert. Ich denke da an Christian Stöppelmann in der Jugendarbeit. Also da gibt es super viele Anknüpfungspunkte und ich arbeite mit den drei genannten auch schon ganz wunderbar zusammen. Mhm. Und wir denken gemeinsam, mal hat der eine, mal hat die andere den Hut auf. Aber das finde ich halt irgendwie auch super, dass man sich ergänzt. Ne? Also nicht jeder ist irgendwie in der Lage, Projektmanagement jetzt so im Einzelnen super durchzuführen. Die andere kann irgendwie besser mit Menschen. Ne? Und das ist ja das Tolle, wenn man im Team arbeitet. Es muss ja nicht jeder alles können.
Ja. Gemeinsam mit Ilona Klaus und Dr. Hans Hoberts hast du ja auch ein Projekt an den Start gebracht, das jetzt, glaube ich, im Mai auch richtig losgeht. Mhm. Das ist der digitale Besuchsdienst. Mhm. Erklärst du uns nochmal, was das genau ist?
Also der digitale Besuchsdienst ist eine Idee von Ilona Klaus und Hans Hoberts. Es geht darum, Auslöser war letztendlich die Situation, dass wir durch die Corona-Pandemie eben gesehen haben, dass viele Menschen auf einmal sehr einsam waren oder sehr einsam sind, speziell Menschen in den Altenheimen. Und auf der anderen Seite eben unsere digitale Kluft in Deutschland. Viele Menschen wissen überhaupt nicht, wie sie mit digitalen Endgeräten irgendwie umgehen sollen. Und es gibt ja mittlerweile ganz wunderbare Wege, um miteinander in Kontakt zu kommen. Und so kam die Idee auf, Menschen zu schulen, die wiederum in der Lage sind, mit älteren Menschen beispielsweise digital zu arbeiten oder denen zu zeigen, wie sie mit ihren Liebsten in Kontakt kommen können. Mhm. Und Ilona Klaus und ich haben zusammen eben eine Schulung organisiert und konzipiert. Und diese Menschen sind jetzt quasi bereit und sind jetzt quasi stehen in den Startlöchern und es geht los.
Also ja, ihr habt doch schon ein erstes Projekt, habe ich gehört.
Ja, wir haben erste Anfragen und die Ehrenamtlichen, die ausgebildet sind, können jetzt quasi in die Einrichtung gehen. Teilweise oder auch im Privathaushalte. Wir haben auch Kontakt über Frauenhilfsgruppen beispielsweise. Also das Ganze kommt jetzt so richtig in die Gänge und ich glaube, dass da unheimlich viel Potenzial hintersteckt. Denn auch
ist
nach
auch ein extremer Bedarf, finde ich. Ne?
Genau, es ist ein extremer Bedarf und durch die Corona-Pandemie hat dieses ganze Digitale, auch die digitale Bildung ja einen unheimlichen Schub bekommen und ich hoffe auch, dass der Schub nicht mehr wieder zurückgeht. Also ich glaube schon, wir werden jetzt nicht mehr so viel Homeoffice machen, beispielsweise in ein paar Monaten, aber so digitale Fortbildungsangebote sind jetzt einfach am Start und hoffentlich auch nicht mehr so schnell wegzudenken.
Hm. Gibt es weitere Kooperationen mit Projekten?
Ja, also es gibt natürlich noch ein, zwei andere Sachen. Wenn ich jetzt beim Thema digitale Bildung bin, ich habe morgen zum Beispiel eine Veranstaltung mit Ehrenamtlichen in der Krankenhausseelsorge und mache mit denen einen Ausflug in das Programm Zoom. Ja? Die haben sich jetzt auch seit Monaten nicht treffen können. Und ich habe jetzt vorgeschlagen, hey, lasst uns doch mal dieses Programm angucken. Ich beantworte eure Fragen, damit ihr auch außerhalb von Präsenz euch treffen könnt.
Ja. Man muss dazu sagen, du hast auch einen Lehrgang besucht. Also du hast eine Schulung mitgemacht, was Zoom angeht.
Ja, ich muss aber auch dazu sagen, das ist echt, das habe ich auch nochmal gemerkt, das ist auch so ein bisschen so ein Generationending, glaube ich, weil ich im Studium schon immer Videokonferenzen hatte. Ich habe immer schon geskypt, wenn ich im Ausland war. Also für mich war das etwas, was total nah war und für mich auch nichts Neues. Ich musste mich ein bisschen mit diesem Programm auseinandersetzen. Aber das war es dann letztendlich schon. Also die Hürde, die ich bei vielen erlebe, die hatte ich überhaupt nicht.
Also die digitalen Medien waren für dich eigentlich von Anfang an, gehörten mit zu deiner Ausbildung dazu?
Genau, ganz genau. Und nicht nur in meiner Ausbildung, das war auch im Privaten immer. Ja. Immer da und immer irgendwie ein ganz wichtiges Tool, um auch in Kontakt zu bleiben. Da wären wir wieder beim Thema. Wenn ich im Ausland in Nizza sitze und mit meinem Freund skypen möchte, telefonieren möchte, dann benutze ich Skype. Dann kann ich ihn sogar noch sehen.
Ja, natürlich. Wunderbar. Wir haben schon das Projekt Kirche und Kino erwähnt. Mhm. Was müssen wir uns darunter vorstellen? Du hast schon gesagt, das ist vor deiner Zeit schon entstanden.
Genau. Das ist, geht mittlerweile ins, also das Filmfestival geht mittlerweile ins 13. Jahr. Mhm. Ins 12. Jahr. Und die Filmreihe Kirche und Kino gibt es schon seit über 15 Jahren. Also das haben meine Vorgängerin bzw. mein Vorgänger betreut und aufgebaut, zusammen eben mit den katholischen Kollegen und mit der künstlerischen Leitung, Michael Kleinschmidt und Horst Walter, und den jeweiligen Pfarrer, die da mit im Projekt waren. Also Tom Damm war da ganz maßgeblich beteiligt. Und die Idee hinter dem Projekt ist, im Kino sich zu treffen, Filme gemeinsam anzuschauen und diese zu diskutieren. Hm. Und das sind immer Filme, die ja für, ich sag mal, auch Kirche interessiert oder kirchlich relevant sind. Es werden gesellschaftspolitische Themen angesprochen. Es geht um ethische Themen, um Menschenrechte, Menschenwürde, Familie, Liebe, Trauer, Tod und ja, wie das so ist im Film. Ne? Also die Verbindung ist einfach großartig, ja. Kirche und Kino.
Aber wir müssen noch mal eben kurz auseinanderhalten, damit es auch jeder so ein bisschen mitbekommt. Es gibt Kirche und Kino. Mhm. Das ist die monatliche Filmreihe. Da wird einmal im Monat ein Film gezeigt.
Genau. Und aus dieser gut laufenden Reihe ist eben die Idee damals entstanden, ein Filmfestival zu organisieren und durchzuführen.
Eigentlich gibt es das immer im Frühjahr. Durch die Pandemie gibt es das erst im September.
Genau, wir haben letztes Jahr Corona-bedingt das Festival ausfallen lassen müssen. Wir sind da direkt in den ersten Lockdown reingekommen und haben es dann nachgeholt im September. Und dieses Jahr werden wir von vornherein für den Herbst planen, damit wir nicht nochmal diese Situation haben.
Ja. Du hast gerade schon gesagt, wer es organisiert. Ihr seid ein Fünfer-Gremium.
Ja.
Du bist die einzige Frau.
Ja, das stimmt.
Mal wieder nicht die Quote erfüllt, oder?
Definitiv nicht. Und das ist auch nicht das erste Mal in den letzten 4 Jahren, dass die Quote nicht erfüllt wird.
Okay.
Oft ist es die Altersquote, die nicht erfüllt wird, aber in dem Fall ist es auch die Geschlechterquote, also die doppelte Dröhnung sozusagen.
Ja. Was ist denn deine Aufgabe beim kirchlichen Filmfestival?
Ja, also zum einen bin ich viel für organisatorische Fragen zuständig. Also da geht es wieder um Umsetzung von Veranstaltungen. Aber ich bin eben auch gemeinsam mit den Kollegen inhaltliche Ausgestaltung des Programms zuständig.
Ja.
Wir haben bekommen von der künstlerischen Leitung ja die Vorschläge, was wir am Festival zeigen wollen. Ich selber bin auch gerne auf Festivals unterwegs, habe mich jetzt auch im Februar wieder bei der Berlinale eingeklinkt, auch wenn es diesmal auch nur eine Online-Ausgabe war. Also ich bin auch schon im Thema drin, weiß so, was so dieses Jahr so an Filmen kommt und habe da schon natürlich geschaut, was ist für unser Festival interessant. Und gemeinsam eben in unserer großen Runde entscheiden wir dann über das komplette Programm des Festivals.
An den Festivaltagen kommen natürlich auch immer die Regisseure, Autoren. Und ihr habt schon namhafte Leute dabei gehabt, ne? Wim Wenders war auch schon da.
Ja, Wim Wenders war unser Special Guest sozusagen am 10. Jubiläumsjahr. Und das war eine Win-Win-Situation, weil der war eigentlich nur auf der Durchreise.
Okay.
Der hatte gar nicht vor, zu uns exklusiv zu kommen, sondern der hatte Verwandtenbesuch in Düsseldorf.
Okay.
Und als er unsere Einladung bekam, hat er just gesagt, okay, na gut, den kleinen Abstecher nach Recklinghausen, den kann ich irgendwie noch machen. Und das war natürlich unser großes Glück, dass der da war und dass der 2 seiner Filme gezeigt hat und echt ein super klasse Gespräch auch mit unserem Publikum geführt hat. Und das war ein total tolles Erlebnis.
Ja. Kannst du jetzt schon irgendwie sagen, was es im September geben wird oder wer im September kommen wird?
Ja, also dieses Jahr ist wieder ein totaler Ausnahmezustand, weil die Kinowelt ist ja total durcheinander geworfen worden durch Corona. Also die ganzen Abläufe, die diese Filmindustrie normalerweise kennt, ist immer noch nicht wieder da, wo sie sein sollte. Dadurch, dass die Kinos geschlossen sind, verzögern sich nach wie vor die Filmstarts. Und es ist gerade total schwierig zu schauen, welche Filme kommen wann ins Kino und welche können wir auf unserem Festival zeigen. Also von daher, das Einzige, was ich sagen kann, ist, wir haben eine große Bandbreite von Filmen, die sich mit dem Thema Klimawandel und Umweltschutz beschäftigen.
Ah, okay.
Und Minderheitenpolitik. Ja? Also Thema Flucht ist wieder ein großes Thema, Rassismus ist ein Thema.
Wie beurteilst du die Lage für die Kinobetreiber? Wird es einige geben, die auf der Strecke bleiben werden?
Ja, es werden definitiv ganz viele Kinos zumachen. Also das hat ja schon begonnen. Die halten sich ja jetzt gerade alle irgendwie noch so ein bisschen über Wasser mit den Fördermitteln, die geflossen sind. Aber die Aussichten sind ja überhaupt nicht rosig. Also es ist ja nicht klar, ob die im Sommer öffnen können. Und dann gilt es einfach irgendwie diese hohen Verluste irgendwie wieder einzuholen. Ja, also ich drücke echt so die Daumen, dass es in unser Kino in Recklinghausen erhalten bleibt.
Also, hoffen wir das Beste.
Ja.
Dass auch ihr im September dann euer kirchliches Filmfestival in dem Cineworld in Recklinghausen machen könnt.
Wobei, kleiner Satz noch dazu, wir planen auch das Kino, das Festival dieses Mal auch an anderen Orten stattfinden zu lassen. Wir haben damit ja schon vor 2-3 Jahren begonnen, dass wir stärker auch in die Stadt gegangen sind mit den Filmen. Mhm. Kunsthalle beispielsweise, oder wir waren auch mal in der Kirche mit einem Stummfilm. Und wir werden das forcieren dieses Jahr, weil wir einfach auch ein bisschen unseren Horizont erweitern müssen.
Vielleicht auch ein anderes Publikum ansprechen.
Genau, das ist nämlich das
lokale Publikum in dem Fall.
Die Folge, die man da hat. Ne? Dass man, ich denke da jetzt zum Beispiel an Orte in der Stadt noch stärker, wo wir vielleicht auch noch mal mehr so an die Stadtgesellschaft kommen.
Ist Kirche und Kino ein Herzensprojekt von dir?
Ich würde mal sagen, es ist auf jeden Fall eher zu einem Herzensprojekt geworden. Es ist ja immer so, wenn man Projekte weiterführt, die schon eine große oder lange Geschichte haben, das ist manchmal nicht so ganz einfach.
2000 Schritte.
Die Historie oder auch die Personen haben das ja alles stark geprägt und das ist auch alles gut und wunderbar. Also ich würde mal so sagen, ich habe eine Zeit lang gebraucht, um mich da so einzuruckeln. Zumal ich auch viele andere Ideen hatte, die ich umsetzen wollte. Und dieses Projekt nimmt einfach sehr viel Raum ein, das muss man ganz klar sagen. Und ich habe aber meine Affinität und meine Liebe zu Filmen, die hatte ich zum Glück vorher schon. Das ist schon ein Vorteil. Und das wird natürlich total, das ist wunderbar, dass ich da bei Berlinale jetzt wieder so viele unglaublich tolle Filme sehen konnte, wenn auch nur zu Hause auf dem Sofa. Das war klasse. Das ist Arbeit und gleichzeitig macht Spaß. Wunderbar.
Wir sind immer noch im Park,
ja, wir sind am
rund
Park
um das und Festspielhaus.
Wir sind jetzt gerade am Tierpark. Man hört jetzt auch diverse neue Tierstimmen im Hintergrund vielleicht.
Aber man darf nicht rein, glaube ich. Ist der geschlossen?
Der ist, glaube ich, noch geschlossen, ja. Aber wir gehen da jetzt einfach mal dran vorbei.
Ja. Was macht Julia Borries, um sich den Kopf frei zu pusten?
Ja, also die macht genau sowas, was sie jetzt gerade mit dir macht. Sie geht irgendwo dahin, wo wunderschöne Bäume stehen und wo der Himmel ist. Also ich bin unheimlich gerne draußen in der Natur. Ob es jetzt Laufen ist, ob es Fahrradfahren ist, Joggen ist, Spazieren oder Wandern. Das ist einfach für mich, das steht für mich an allererster Stelle, um den Kopf frei zu kriegen.
Ja. Und dann kommt Yoga. Du bist Yogalehrerin.
Genau. Ich bin Yogalehrerin seit Januar diesen Jahres auch anerkannt, zertifiziert. Eine 2-jährige Ausbildung abgeschlossen. Und habe berufsbegleitend diese Ausbildung gemacht und kann jetzt unterrichten, möchte auch unterrichten. Handbremse ist gezogen wegen Corona.
Aber wir beiden machen jetzt gleich erstmal eine Übung.
Ja, wenn du magst, dann leite ich dich gleich mal an.
Ja, ich ahne Schlimmes.
Wir haben hier nämlich einen wunderbaren Ort, um Yoga zu machen. Yoga in der Natur ist sowieso das Beste. Unterm Himmel und unter Bäumen, das ist einfach ganz toll. Und beim Yoga geht es ja auch ganz viel um Verbindung. Verbindung mit dem Körper, Verbindung mit der Erde oder auch mit dem Himmel, je nachdem, wie man gerade drauf ist. Und wir machen jetzt eine Verbindung mit der Erde und mit dem Himmel. Und zwar machen wir jetzt den Baum.
Den Baum?
Ja.
Und das dafür, kann ich.
Das
Umfang habe ich ja.
Ja, du kannst auch ein Baum sein, der da einfach nur steht. Aber eine kleine körperliche Herausforderung darf ich dir, glaube ich, auch zumuten.
Ja, klein.
Und jetzt stellst du dich erstmal so hüftbreit auseinander. Ja, deine Füße sind so unterhalb deiner Hüfte. Genau, kannst du vielleicht sogar noch ein bisschen. So eine breite Hüfte hast du nicht. Du darfst noch ein bisschen zusammen. Na,
wunderbar. Ich habe kein gebärfreudiges Becken.
Und jetzt kannst du mal einmal kurz erstmal in deine Füße spüren, deine Fußsohlen spüren, dass du gut verankert bist mit dem Boden. Denn wir wollen nämlich gleich das eine Bein heben. Du sollst auf einem Bein stehen. Und deswegen ist es wichtig, dass du einmal dich kurz gut zentrierst, dein Gewicht gut verlagerst. Und jetzt verlagere mal dein Gewicht auf das rechte Bein. Mhm. Und du brauchst den Fuß auch noch nicht anheben. Und jetzt hebt mal den linken Fuß ganz sanft vom Boden ab, dass du erstmal so eine Balance findest. Wenn es geht, ist dein Blick noch nach vorne ausgerichtet. Und wenn du magst, kannst du jetzt noch den Fuß, ich zeig's dir mal von vorne, so ein bisschen an die Seite geben, ja? Also
Ballerina-mäßig.
Wunderbar, großartig. Nee. Aber immer schön nach vorne gucken, damit du auch anmutig und aufrecht bleibst wie ein Baum. Ja, großartig.
Mit Zuschauern wird es schlecht.
Nein, ganz genau. Also die Übung, das ist eine Balanceübung. Gleichzeitig ist es aber auch eine sehr ehrende Übung, weil du musst ja die ganze Zeit, du hast ja den Kontakt zum Boden auch ganz bewusst. Und wenn du dich immer wieder auf den Boden konzentrierst, merkst du auch, dass du ganz wunderbar stehen kannst. Ja, kann das voll gut.
Naja, ich glaube, ich möchte nicht die B-Note sehen.
Man kann das noch ein bisschen weiterführen und man kann auch die Arme nach oben.
Ja, mit dem Gerät, guck mal, ich bin ja auch verkabelt.
Ich sehe da ganz viel Potenzial.
Ja, toll. Ich mache eine Stunde bei dir.
Ja.
Definitiv.
Machen wir.
Sollen wir machen?
Ja, auf jeden Fall. Es ist nicht der Erste, der mich das fragt aus dem Haus, muss ich sagen.
Also wir machen einen Yoga-Kurs im Kirchenkreis. Du bietest einen Kurs an.
Ja.
Nach Zoom kommt jetzt Yoga.
Ja, genau. Mein eigentlicher Dienstauftrag ist im ständigen Wandel. Ja? Das gehört auch bei meinem Job dazu.
Was fasziniert dich an dem Sport? Ist es überhaupt Sport?
Ja, gut, dass du das direkt hinterher gefragt hast. Genau, Yoga ist auf jeden Fall mehr als Sport. Ganz, ganz viel mehr als Sport. Also viele tun das gerne immer noch als Gymnastik ab oder man macht irgendwie so ein paar Stretchübungen und so weiter.
Ja.
Aber die Ursprungsidee von Yoga ist, Körper und Geist in Harmonie zu bringen oder in eine Einheit zu bringen. Und jetzt wird es ganz spirituell, um eben die Verbindung mit dem Göttlichen herzustellen.
Welche Spiritualität steckt im Yoga?
Also Yoga ist ganz stark hinduistisch geprägt. Es sind natürlich auch buddhistische Züge mit drin. Das hat aber eher was mit der, ich sag mal, Vermischung der ostasiatischen Religion zu tun. Aber die Grundreligion, die dahinter steht, ist eben der Hinduismus.
Ja.
Und im Yoga gibt es, oder in der hinduistischen Tradition gibt es Götter, weibliche und männliche Götter. Und also das findet man auch ganz viel in den Übungen, Asanas auf Sanskrit genannt, wieder. Also die Anbetung von Göttern oder auch vielleicht das Nachstellen von göttlichen Figuren.
Mhm. Und, haben wir ja fast beim Baum vorhin gesehen.
Ja, ganz genau.
Da ging es ja auch, die Arme so ein bisschen auseinanderzunehmen.
Ja, und da ist ja auch wieder so ein bisschen das Symbol für sich öffnen für. Ja, also ich finde, der Baum ist eigentlich eines der schönsten Asanas, weil du sowohl die Verbindung zur Erde hast, als auch eben zum Himmel. Mhm. Und
bist du ein spiritueller Mensch?
Ja, auf jeden Fall. Wobei, wenn du mich jetzt nach einer genauen Definition meiner Spiritualität fragen würdest, müsste ich noch mal eine Weile nachdenken. Also was ich so faszinierend finde, ist, dass wir ja so beim Yoga oder auch wenn jetzt ums Spirituelle geht, dass wir in unserem Alltag ja ganz oft vergessen, zum einen diese Verbindung zum Körper zu haben, aber auch eben zu unserer Umwelt. Ja? Wenn ich daran denke, ich bin jetzt hier gerade mit dem Auto über die A43 gejagt, jetzt Berufskontext, jetzt bin ich gleich im Haus des Kirchenkreises, jag irgendwie so herum. Und Yoga erlaubt es mir, mich zu erden, zu zentrieren, zu spüren, ja, wo bin ich eigentlich gerade in meinem Körper und wo bin ich gerade, in welchem Setting bin ich gerade, Verbindung zur Natur. Und für mich ist das schon was Spirituelles, also dass ich mich wahrnehme als Wesen, was hier auf dieser Erdkugel rumrennt. Und diese Verbindung zur Erde herzustellen und ja, für mich, das ist für mich schon der erste Schritt zur Spiritualität.
Okay. Lange Zeit haben ja viele Leute mal gedacht, Yoga ist nur was für Frauen. Aber das stimmt gar nicht. Also ich höre von ganz vielen Männern, ich habe letztens mit Wichert von Roel gesprochen, der macht auch Yoga. Also das scheint sich doch durchzusetzen, also auch in der Männerwelt.
Ja, das ist ja schön, großartig.
Oder hast du das noch nicht so wahrgenommen?
Also ich sag mal so, dieses Thema Achtsamkeit, Meditation, Atmen, das sind ja alles Themen, die für alle Menschen interessant sein könnten, egal welches Geschlecht sie haben. Und ich glaube, dass diese Labels, die wir Dingen oft geben, ja, jetzt zum Beispiel bei Yoga, das ist so ein Frauensport und man sitzt da die ganze Zeit nur auf seiner Matte rum. Wer das denkt, sollte einfach mal eine Yogastunde besuchen, bevor er mit seinen Vorurteilen zu viel hadert. Ich glaube, dass da jeder etwas entdecken kann für sich.
Womit kann man dir eine große Freude machen? Jetzt sag nicht mit dem Yoga-Gutschein.
Oh, nee, womit kann man mir eine große Freude machen? Also ich freue mich total darüber, wenn man mit mir Ausflüge macht, also etwas mit mir unternimmt.
Hier, sowas wie hier im Festspielhaus.
Ja, ach, das ist fast ein bisschen langweilig, ehrlich gesagt.
Ach, okay.
Es muss schon irgendwie ein bisschen mehr Action sein.
Okay.
Und danach möchte ich gerne ein tolles Essen bekommen und ein Glas Rotwein. Und dann bin ich der glücklichste Mensch der Welt.
Rotwein, da sind wir eigentlich nochmal beim Thema Frankreich, ne? Du hast es vorhin schon gesagt, du warst Au-pair in Frankreich. Mhm. Wie sehr hat dich dieses knappe Jahr in Frankreich bereichert?
Ich würde mal sagen, es hat mich auf jeden Fall total geprägt. Denn es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich von zu Hause so weit weg war und dass ich auch so lange weit weg war von meiner Familie. Ich hatte unglaubliches Heimweh.
Wie alt warst du da?
19. Mhm. Einfach meine Familie total vermisst, meine Freunde total vermisst. Und es war auch nicht so ganz einfach in dieser Au-pair-Familie, muss man dazu sagen.
Okay.
Und was ich da gelernt habe, ist Selbstständigkeit. Also sei es, sich in Paris zurechtzufinden, sei es irgendwie meinen Sprachkurs rauszusuchen, sei es irgendwie die 9-jährige Tochter der Familie zu versorgen und für die ganze Familie abends zu kochen. Das war ein Sprung ins kalte Wasser, der mir einige schlaflose Nächte bereitet hat, aber...
Ja, aber es stärkt doch auch, oder? Wenn man diese Erfahrung gemacht hat.
Also danach hatte ich irgendwie das Gefühl, mich kann nichts mehr umhauen. Also jetzt, ich habe dann auch ja mein Studium in Erfurt gemacht und bin dann ja noch weiter sozusagen nach Richtung Berlin gezogen. Und ach, das, was danach kam, war alles irgendwie Killefatz.
Ist Frankreich ein Land, was dir gefällt?
Ich liebe Frankreich. Ich bin auch fast jedes Jahr noch in Frankreich.
Ja.
Wir haben damals in meiner Familie immer die Urlaube in der Bretagne verbracht. Was ich an diesem Land so faszinierend finde, ist, dass es so vielfältig ist, weil es einfach alles hat. Ne? Es hat Küste, es hat Atlantik, Mittelmeer, Berge. Die Landschaften sind unglaublich. Die Sprache ist wunderschön. Das Essen ist wunderbar.
Sprichst du perfekt Französisch?
Also ich spreche fließend Französisch. Wenn du jetzt anfangen würdest, mit mir auf Französisch zu sprechen, müsste ich erstmal wieder, meine Zunge würde sich dann erstmal dreimal wieder verknoten.
Ich habe schon mal gesagt, je ne parle pas bien le français ist okay. Der einzige Satz, den ich sprechen D'accord. kann.
Alles klar.
Aber den perfekt, oder?
Das ist schon mehr als manche andere. Ich finde das auch total schade, dass viele Leute aus diesem Grund tatsächlich nicht nach Frankreich fahren. Weil diese Vorurteil ja immer noch besteht, dass die Franzosen alle kein Englisch sprechen und sich ja verweigern würden,
genau.
mit dir Englisch zu sprechen.
Ja.
Es hält sich irgendwie hartnäckig.
Ist aber gar nicht so.
Also ich bin der Meinung, das ist völliger Quatsch. Also mittlerweile ist ja auch schon mal eine neue Generation dazugekommen, die auch in der Schule schon Englisch hatten, die auch sehr viel in Europa unterwegs waren. Also ich finde, alle, die immer noch Angst vor dem Französisch sprechen haben, die sollten es noch mal probieren mit Frankreich.
Okay. Welches Land sollte man sonst noch besuchen?
Portugal. Wenn wir jetzt bei Europa bleiben.
Ja, nö, mach, wie du willst.
Noch über irgendwelche Teiche springen, aber ansonsten das Land innerhalb von Europa, was ich unglaublich liebe, ist Portugal.
Wo warst du schon überall?
Ich bin viel rumgekommen, einfach während meines Studiums. Ich habe unter anderem auch ein Auslandssemester in Finnland verbracht. In Tampere war ich und von Tampere aus bin ich unter anderem sogar in St. Petersburg gewesen, in Russland, großartig. Slowenien, Polen. Griechenland,
du hast
Italien.
Praktisch schon alles gesehen.
Nein, noch lange nicht.
Welches
das ist ja das Problem.
Welches Traumziel hast du noch?
Ich würde, jetzt kommt's, jetzt haben wir wieder den Bezug zum Yoga. Ich würde halt unglaublich gern doch mittlerweile mal nach Indien reisen.
Okay, aber im Augenblick nicht, glaube ich.
Im Augenblick nicht.
Ist schon sehr traurig, was da passiert im Augenblick.
Total traurig und generell Reisen ist ja einfach seit 1,5 Jahren nicht so wirklich das Thema. Was mir auch sehr fehlt, aber es gibt Schlimmeres. Also ich bin froh, dass ich gesund bin.
3000 Schritte. Sie haben Ihr Ziel erreicht.
Mensch, wir sind schon durch.
Ja.
Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch.
Und wir sehen uns gleich im Büro.
Super.
Bis dann.
Ciao.
Ciao.